Lasst uns noch einmal beten. Ja, allmächtiger Herr, danke, dass du mit uns gehst, dass wir mit dir gehen dürfen und dass du uns, die wir dich noch nicht sehen können, aber doch schwarz auf weiß als ständigen Begleiter dein Wort gegeben hast, durch das du zu uns redest und dass du uns diese wunderbaren Psalmen geschenkt hast, mit denen du uns sprechen lehrst, dich anzurufen und dich anzubeten. Wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag weiter studieren dürfen in deinem Wort und bitten dich, dass du uns auch jetzt in dieser Nachmittagszeit trotzdem Konzentration schenkst und Freude, uns in dein Wort zu vertiefen und dass wirklich jeder von uns an der Stelle von dir getroffen wird und dir begegnet, wo er es besonders braucht. Herr, wir legen auch diesen Nachmittag in deine Hände. Amen. Das war eine typische Szene in den letzten Monaten immer wieder, wenn eine niederschmetternde Nachricht einen erreichte über das Internet, über irgendwelche Blogs oder auch über die Öffentlich-Rechtlichen und man dieses Gefühl der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins, des schreienden Unrechts oftmals auch hatte, dass ein Buch der Bibel uns immer wieder besondere Zuflucht in diesen Situationen geboten hat. Und das sind die Psalmen. Ich denke, vielen der Geschwister ist es so ergangen, ich habe das immer wieder gehört. Unter anderem auch dieser Psalm 2, den Eberhard Dahm uns heute Vormittag so eindrücklich vor Augen geführt hat und nahegebracht hat. Wenn es einem die Sprache verschlägt und den Mund fast erstickt, wenn man aufgewühlt ist und sich kaum still hinsetzen kann, wenn uns die Kehle zugeschnürt wird vor bebendem Zorn, dann holt dieses Buch der Psalmen uns ab mit unseren Emotionen, nicht um auf der Klaviatur unserer Emotionen zu spielen, sondern um sie theologisch zu erden, um sie einzubinden, um sie zu sortieren, nicht unbedingt um uns abzukühlen, so als würde man die Luft aus einem Ballon rauslassen, sondern um unseren Emotionen einen soliden geistlichen Halt zu bieten. Weil in den Psalmen alles in Bezug zu unserem allmächtigen Gott gesetzt wird. Und deshalb finden die Psalmen auch einen schnellen Zugang zu unseren Herzen. In ihrer Mappe finden Sie einen Begleitzettel auch für diesen Nachmittag, mit dem Sie die Gliederung wieder mitverfolgen können. Abend und Morgen bin ich geborgen. Und dort findet sich auf der Rückseite ein Zitat aus Luthers Vorrede zum Psalter von 1545, wo er genau diese Emotionalität der Psalmen, dieses ganz, ganz nah dran sein, auch an den Empfindungen der Beter beschreibt. Und da heißt es, Sie können das mitverfolgen, da siehst du allen Heiligen ins Herz, wenn du die Psalmen studierst, wie in schöne, lustige Gärten, ja, wie in den Himmel, wie feine, herzliche, lustige Blumen darin aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott und seine Wohltat. Wiederum, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte von Traurigkeit, denn die Psalmen haben, die Klagepsalmen haben? Da siehst du abermals allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod, ja, wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist da von allerlei betrübtem Anblick des Zornes Gottes. Auch wo sie von Furcht und Hoffnung reden, brauchen sie solche Worte, dass dir kein Maler die Furcht oder Hoffnung so abmalen könnte. Also Luther sagt, kein Maler kann so eindrücken, diese Gemütszustände und diese Situationen auf den Punkt bringen, uns vor Augen stellen, wie die Psalmen. Und Augustin hat von sich einmal gesagt, wie er an den Psalmen immer wieder, er nennt das in Glut geraten ist. Er schreibt in seinen Bekenntnissen, seinen Confessiones im 9. Buch folgendes: Was habe ich, du mein Gott, zu dir gerufen, da ich die Psalmen Davids las? Die Lieder des Glaubens und den Sang der Frömmigkeit, so frei und fern von allem Geist des Stolzes. Ich war Neuling noch in deiner echten Liebe, also er war gerade mal bekehrt. Wie schrie ich damals auf zu dir, da ich die Psalmen las? Und wie geriet ich an ihnen in Glut zu dir? Und wie hätte ich gerne, wenn ich es gekonnt, dem ganzen Erdenkreise sie gelesen, zum Trotz, dem Stolz der Menschheit. Die Psalmen, ein Vademekum gegen den Stolz, ein Buch Gottes, an dem unser Herz entbrennt, in Liebe zu diesem Herrn, im Staunen über seine Größe und in Dankbarkeit dafür, dass er sich über uns erbarmt. Und es ist kein Wunder, dass Spurgeon, der ja hauptsächlich Predigten veröffentlicht hat, ein Buch der Bibel besonders ausführlich ausgelegt hat, über einen langen Zeitraum hinweg, hat er immer wieder daran gearbeitet. Und das waren, Sie wissen es, die Psalmen, die Schatzkammer Davids hat er das genannt, weil ja immerhin David etwa die Hälfte der 150 Psalmen geschrieben hat. Und das, was ich hier in die Luft halte, ist nur einer von vier Bänden, die Spurgeon dazu verfasst hat. Also das war sein großer Kommentar. Er hat zu keinem anderen Buch der Bibel so ausführlich und so beständig gearbeitet wie zu diesem Buch der Psalmen. Und wenn Sie ein bisschen Spurgeon vor Augen haben, einigen ist er ja sicherlich ein Begriff, dann werden Sie auch diesem Geheimnis auf die Spur kommen, dieses Bewegte, dieses Mitten hineingreifen in unsere Realexistenz, ein reichlicher Schatz zur Glaubensstärkung, den wir noch viel stärker heben und davon zehren sollten. Und deswegen bin ich Eberhard Dahm so dankbar, dass er die Idee hatte, das mit dem Psalm zu machen. Und wir sind sehr gerne darauf eingegangen. Und die Bibeltage sind eine großartige Möglichkeit. Und ich selbst habe mir auch vorgenommen, in Zukunft noch intensiver mit den Psalmen zu leben und sie noch selbstverständlicher regelmäßig auch zu lesen und zu studieren. Das meistzitierte Buch des Alten Testaments im Neuen, von etwa 360 Zitaten oder Anspielungen im Neuen Testament auf das Alte, beziehen sich etwa 112 auf die Psalmen. Auch das ist ein auffälliger Befund. Und jetzt fragen wir, woher kommt diese erfahrungsbezogene Seite? Die Psalmen sehen den Menschen eben ganz stark in seinem geschöpflichen Zusammenhang. Das macht die ganze Bibel, aber die Psalmen betonen es besonders. Sie haben eine ausführliche Schöpfungstheologie. So heißt es etwa in Psalm 121, Vers 2. Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das wird immer wieder betont, ganz ähnlich. Psalm 124, Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist sein Markenzeichen. Er ist der Schöpfer. Wer sollte unser Leben besser verstehen als er, bis in seine praktischsten Vollzüge hinein? Und auch unsere beiden Psalmen heute Nachmittag ereignen sich mitten in der Alltagsrealität. Sie werden es sehen, es geht dort um zerschmetterte Zähne. Es geht um Lagerbestände von Korn und Wein. Und es geht um überwundene Schlafstörungen. Das kennen wir alles mitten drin im vollen Leben. Und ja, wir stoßen in dem Psalmen auf eine ungemein intensive Wahrnehmung der geschöpflichen Lebensbedingungen. Sowohl im Blick auf die außermenschliche Schöpfung und die dortigen Befunde, was die Natur angeht, Tagesabläufe, als auch im Hinblick auf die innermenschlichen Regungen. Nirgendwo finden wir das so ausführlich behandelt. Johannes Calvin hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, dieses Buch, also die Psalmen, pflege ich eine Zergliederung aller Teile der Seele zu nennen. Denn ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Ja, fürwahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendig die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, die Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste, Verwirrungen, kurz alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Die übrigen Teile der Schrift enthalten das, was Gott seinen Dienern aufgetragen hat, um es uns zu übermitteln. Hier jedoch rufen die Propheten, weil sie selbst mit Gott sprechen und alle ihre verborgenen Gedanken offenbaren, einen jeden von uns zur Selbstprüfung, sodass keine der vielen Schwächen, die uns anhaften, keiner von den Fehlern, an denen wir auch so reich sind, verborgen bleibt. Also sie haben etwas sehr Überführendes, diese Psalmen, etwas Aufdeckendes, und zugleich spricht Gott aber mit großen Verheißungen hier zu uns. Deshalb auch die breite Themenpalette. Wir haben auf der Rückseite dieses Zettels nochmal Arten von Psalmen aufgeführt und auch das ist nicht vollständig. Es gibt auch nicht die systematische Zusammenstellung aller Psalmen, weil die Kategorien nicht so deutlich sind. Man kann das nach unterschiedlichen Gesichtspunkten einteilen, manches überschneidet sich auch. Aber hier haben Sie wenigstens den Versuch von Benedikt Peters in seinem wunderbaren und sehr übersichtlichen Psalmenkommentar, wie er versucht hat, die meisten der Psalmen auf verschiedene Kategorien zu verteilen. Also es ist gewissermaßen alles dabei, das pralle, volle Leben und die Botschaft, die damit verbunden ist, lautet, die ganze Welt gehört unserem Vater, die ganze Welt gehört unserem Vater. Und manchmal hatten wir zuletzt den Eindruck, als ob Gott seinen Psalter gerade für unsere Epoche der Geschichte hat schreiben lassen. Ich denke, das haben wir heute Morgen auch wieder so plastisch vor Augen geführt bekommen. Unsere Epoche, in die wir hineingeworfen sind, und da nochmal ganz besonders auch jene Gattung von Psalmen, zu denen die Kapitel 3 bis 5 gehören. Heute Nachmittag 3 und 4 und morgen wollen wir dann den 5. Psalm miteinander ansehen. Hier in diesen Psalmen 3 bis 5 begegnen wir auch zum ersten Mal dem Dichter David, von dem, wie gesagt, etwa die Hälfte aller Psalmen stammen. Und wir treffen ihn in einer aufgewühlten, in einer bedrängten, in einer bedrohlichen Situation. Was den Reiz von Psalm 3 und Psalm 4 nochmal verstärkt, ist, dass sie möglicherweise kurz nacheinander entstanden sind. Ich werde versuchen, Ihnen das zu zeigen. Innerhalb weniger Tage. In vielen Bibeln sind sie überschrieben als Morgenlied in böser Zeit, Psalm 3, und ein Abendgebet, Psalm 4. Das sind Überschriften, die von den Bibelherausgebern hinzugefügt worden sind. Aber es könnte passen. Nun könnte ein Schöpfungsabstinenzler, ein Hypertheoretiker oder einfach nur ein Strohtrockener könnte sagen, oh, was interessiert mich die Tageszeit dieser Gebete? Nun, der Bibel sind Tageszeiten wichtig. Und daraus hat sich sowohl im Judentum als auch dann in der christlichen Gemeinde ein sehr aufmerksamer Umgang mit den Besonderheiten von Abend und Morgen herausgebildet, sodass wir das nicht alles über einen Kamm scheren können. Schauen Sie sich Liederbücher an, dort finden Sie über einen Kamm scheren können. Schauen Sie sich Liederbücher an, dort finden Sie Kategorie Abendlied, Kategorie Morgenlied. Und ich weiß, während unserer Studentenzeit, wenn wir dann manchmal Tagungen hatten, dass wir morgens ganz bewusst Morgenlieder gesungen haben und abends ganz bewusst Abendlieder. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte. Schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Oder Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Nun ruhen alle Wälder, viel Menschen, Städte und Felder, es schläft die ganze Welt. Auf, ihr meine Sinnen, auf, ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt. Oder natürlich, der Mond ist aufgegangen, die güldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Wäre mal interessant herauszubekommen, wer die 7 Strophen noch auswendig zusammenbekommt. Morgen und Abend. Teil der Schöpfung Gottes. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Psalm, Psalm 3. Und ich muss Ihnen Rechenschaft darüber ablegen, woran wir erkennen, dass das ein Morgenlied ist. Und deswegen, bevor ich den ganzen Psalm lese, verweise ich Sie auf Vers 6. Da sagt David, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Also das ist ein Psalm, der offensichtlich geschrieben wurde, nachdem er die Nacht hinter sich gebracht hat und er sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Hurra, wir leben noch. Und wir gehen jetzt hinein in dieses Morgenlied, weil wir bei diesem Morgenlied, das ist ein guter Ansatzpunkt für unser Studium heute Nachmittag, weil wir bei diesem Morgenlied sehr genau erfahren, wann es entstanden ist und unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Und nochmal ein Verweis auf den Begleitzettel, da haben Sie jene historischen Hintergründe, die für das Entstehen einzelner Psalmen mitverantwortlich sind. Also da sehen Sie, dass es doch etliche Psalmen gibt von 3 bis 142, die als Hintergrund angegeben werden für ganz bestimmte Entstehungssituationen und den alttestamentlichen Text, in dem diese Situation dann ausführlicher beschrieben wurde, finden Sie rechts in dieser Kategorie. Also auch für Ihr Psalmstudium hochinteressant. wenn sie sich den Psalm vornehmen und einen Hinweis darauf bekommen, wo, in welcher Situation er entstanden ist. Und wir steigen jetzt ein, ich lese den ganzen Psalm. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wir sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Selah, sagen wir gleich noch, was das ist. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Selah, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich lagern. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Daher kam das. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Selah. Das ist Psalm 3. Ich habe ihn gelesen nach Luther 84. Das ist eine recht gute Übersetzung dieses Psalms, werde aber auch immer wieder auf einzelne Übersetzungen hinweisen. Wie wir im Psalm 2 gesehen hatten, dass die Führer der Menschheit gegen den wahren König rebellieren, so illustriert Psalm 3 jetzt diesen Aufruhr im Kleinen am Aufstand des Rebellen Absalom gegen seinen leiblichen Vater David. Und so beginnt dieses Morgengebet mit dem Hinweis auf die Feinde. Wir haben drei große Abschnitte, die ich versuche auf dieser Gliederungsskizze darzustellen. Erstens die Feinde, das sind die Verse 1 bis 3. Dann zweitens sehen wir hier die Festigkeit und schließlich in den Versen 8 bis 9 das Flehen. Fangen wir an mit den Feinden. Was kann es Schlimmeres geben für einen Vater, als wenn sein Sohn ihm nach dem Leben trachtet und ihn aus dem Amt stürzen will? Deswegen lautet der Unterpunkt zu Vers 1 Intrige aus dem Inneren. Intrige aus dem Inneren. Ausführlich beschrieben wird diese Intrige in 2. Samuel 15. Wenn Sie das zu Hause nachstudieren, sollten Sie auf alle Fälle auch 2. Samuel 15 und 2. Samuel 16 lesen. Absalom war ja bereits einmal begnadigt worden, nachdem er seinen Halbbruder ermordet hatte, obwohl er in dem Zusammenhang noch nachvollziehbare Gründe hatte. Aber er hatte dann erneut Leute um sich gesammelt und sich in Hebron zum König ausrufen lassen gegen seinen Vater. Und das Volk fiel ihm zu. Das undankbare Volk, das den Segen der langjährigen Regierung David so schnell vergaß, das wetterwendische Volk, gestern noch Hosianna und heute kreuzige ihn. Und dann wird dem alten König David diese Information hinterbracht in 2. Samuel 15, Vers 13 und 14. Jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu allem seinem Großen, also zu seinem Inner Circle, zu seinem Beraterstab, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen, denn hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil über uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwertes. Hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Das ist vielleicht der bitterste Tag seines Lebens. Verraten von seinem Sohn, den er trotzdem liebte, wie wir später noch sehen werden, verlassen von seinem Volk, das er ebenfalls liebte, flüchtet der König wie ein gestürzter Despot in ein provisorisches Nachtlager in Bahurim, einem Ort nicht weit entfernt von Jerusalem. Und hier in Bahurim entsteht dann vielleicht am frühen Morgen, nach der ersten Nacht, die er dort zugebracht hat, die erste Fassung dieses Psalmes 3. Ja, es ist bedrückend zu sehen, wie schnell die Massen umkippen, wie leicht sie zu manipulieren sind. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen in den Versen 2 bis 3, die Macht der Menge. Und das ist gewissermaßen das Pendant, die Entsprechung, das Gegenzustück zu dem, was wir heute Vormittag über die Herrscher gehört haben, über die Drahtzieher. Und hier sehen wir jetzt auf der anderen Seite jene, ohne die das Werk der Drahtzieher gar nicht funktionieren könnte, nämlich die Masse, die Menge. Dreimal steht hier in Vers 2 und 3 das Wort viele. Wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich und viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. In diesem Frontbericht hieß es, jedermann, also das heißt die große Menge. Es ist erschreckend, wie schnell die Stimmung kippen konnte. Natürlich hatte Absalom lange daran gearbeitet und sein Intrigenspiel sehr gut vorbereitet. Und doch brauchte er die Willfährigkeit und die Blindheit der Menge, die sich in kurzer Zeit umbiegen lässt. Und David will offensichtlich ein Blutbad verhindern. Er sagt, wir müssen auch die Stadt schützen, ja, bevor er die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Er will nicht einfach nur seinen eigenen Hals retten. Aber es ist schon bedrückend, dass wir hier dieses weitere Beispiel sehen für die Manipulierbarkeit der Massen, was ja ein Kennzeichen jeder totalitären Herrschaft ist. Das haben wir unter anderem auch von Hannah Arendt, der bedeutenden Totalitarismusforscherin und Autorin, ja immer wieder dargelegt bekommen in ihren Untersuchungen, dass Totalitarismus nur funktioniert, wenn die Masse in entsprechender Weise so konditioniert wird, dass sie das will, was sie soll. Und das Tempo einer solchen totalitären Entwicklung nimmt oftmals erschreckend schnelle Ausmaße an. Ich denke, wir können dazu einiges sagen nach den letzten 2 Jahren. Dietrich Bonhoeffer hat in einem anderen historischen Kontext auch darüber nachgedacht. Und er hat einen berühmten Text geschrieben, dazu einen kurzen Text, den ich hier nur in Erinnerung bringen werde. Ich will den jetzt nicht im Ganzen zitieren. Man sagt ja, die Geschichte wiederholt sich nicht. Das behaupte ich auch nicht, dass sich Geschichte zurzeit wiederholt. Aber man sagt, die Geschichte reimt sich. Und so manchen Reim auf das, was Bonhoeffer hier schreibt, können wir uns sicherlich nach den letzten 2 Jahren auch machen. Er sagt dort über die Masse, Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt auch immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Und dann erklärt er, was er damit meint. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung und was Machtanhäufung einseitig auf der Seite der Exekutive bedeutet, haben wir ja zur Genüge erlebt in den letzten 2 Jahren, was eben auch zu dieser Schleifung zentraler Faktoren unseres Grundgesetzes geführt hat. Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, braucht einen großen Teil der Menschen, dass sie einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. Und jetzt erklärt er, dass die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Also ohne die Dummheit auf der einen Seite gibt es keine Macht auf der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte, also etwa intellektuelle Anlagen des Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung, und zu Bonhoeffers Zeit waren die Medien noch nicht so wirksame Kommunikationsmittel, wie sie es heute sind, und sogar er schreibt das schon, dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt wird, und dass dieser nun mehr oder weniger unbewusst darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Und genau das haben wir erlebt. Darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und weiter das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, zeigt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Also nur wenn der Mensch von Gott befreit wird. Und an anderer Stelle sagt Bonhoeffer, dieser Dummheit kommt man nicht bei durch Belehrung, sondern nur durch Befreiung. Und wenden Sie das mal an auf die letzte Zeit, dann haben Sie hier reichliches Anschauungsmaterial. Und in gewisser Hinsicht erleben wir das hier, bei der Masse, bei den vielen, die sich plötzlich gegen ihren König wenden, die ihn verhöhnen. In Vers 2, ach Herr, wir sind meine Feinde, so viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Er ist ein von Gott Verworfener. Und unterwegs auf der Flucht beleidigt ihn ein gewisser Shimi und wirft mit Steinen nach ihm und reißt alte Wunden wieder auf. 2. Samuel 16, Vers 7, wo es dann heißt: So aber rief Shimei, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Das reißt alte Wunden wieder auf. Und Davids Begleiter wollen dem Bösewicht sofort den Kopf abreißen. Aber David weiß sie zurecht. Und er sagt: Lass ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Und damit sagt David, in gewisser Hinsicht ist ein Körnchen Wahrheit an diesem Fluch. Und das ist sicher einer der Gründe, warum er nicht mit voller Kraft gegen den Aufstand vorgeht. Er war ja immer noch der König. Er hatte ja immer noch eine, wenn auch minimierte, Truppe um sich. Aber dieser Schmerz, der in seinem Gewissen bohrte: Was habe ich Uriah angetan? Was habe ich Bathseba gegenüber durch meinen Ehebruch an Schuld auf mich geladen? Ein Ehebrecher und ein Mörder. Ihn plagt noch das schlechte Gewissen, obwohl die Schuld vergeben ist. Obwohl er längst gebetet hat und Buße getan. Ja, und dann will er wegen seiner Person auch kein Blut vergießen unter den eigenen Leuten, riskieren. Und so sieht er nur noch den Ausweg der Flucht, begleitet von seinen engsten Mitarbeitern, barfuß, weinend, mit verhülltem Kopf, gedemütigt verlässt er Jerusalem, überquert den Bach Kidron, zieht am Ölberg vorbei, wo dann 1000 Jahre später der große Davidssohn auch seinen Leidensweg einschlagen wird. David wendet sich der Wüste zu, um dort abzuwarten, wie sich die Lage in Jerusalem entwickeln würde. Und hier taucht zum ersten Mal in den Psalmen dieser Hinweis Selah auf. Die Gelehrten diskutieren seit Jahrhunderten darüber, was das wohl bedeuten könne. Die wahrscheinlichste Lösung erscheint mir zu sein, und ich schließe mich da Delitzsch an in seinem Kommentar, dass es bedeutet emporheben. Es lässt sich auf einen Verbalstamm zurückführen, den man am ehesten übersetzen kann mit emporheben. Und das heißt, musikalisch soll jetzt Forte an die Stelle von Piano treten. Ja? Das taucht meistens bei den Davidsliedern auf, der etwas popularisiert, könnte man vielleicht sagen, Tusch. Ja? Die Instrumente sollen aufrauschend zusammentönen, das Orchester soll mit Karacho einfallen. So müssen Sie sich das vorstellen. Es ist immer eine gewisse Art von Verstärkung, emporheben. Lautstärke aufdrehen, Orchester nochmal richtig zulegen. Und hier unterstreicht dieses Selah die Verzweiflung und die schreiende Not, in der der König steckt. Aber dann tritt neben die vielen plötzlich der eine. Aber der Herr, du Herr bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Selah! Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Jetzt sind wir im zweiten Teil dieses Psalms, den ich überschrieben habe mit dem Begriff Festigkeit. Woher kommt jetzt diese Festigkeit? Zunächst ein Bollwerk für Beter. Das ist Vers 4. Für den Beter wird jetzt Gott zum Bollwerk, zum Schutzschild. Du, Herr, bist der Schild. An dieser Stelle ist ein Schild beschrieben, das man im Nahkampf verwendete, das man gezielt in der Hand führte. Du bist der Herr, in dessen Schutz ich mich verteidigen kann. Ja, noch mehr, du bist meine Ehre, sagt David, Kabot. Und damit geht es David nicht darum, sein Selbstbewusstsein zu stärken oder sein Image aufzupolieren, sondern er sagt damit: Du bist meine Ehre, der Wert meines Lebens ist an dich gebunden, Gott. Du bist meine Ehre, wenn ich jemals wieder Autorität bekommen sollte unter meinem Volk, dann nur als jemand, der sich dir unterordnet. Du bist meine Ehre, in dir liegt sie, du allein kannst sie wieder herstellen. 1. Petrus 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Diese Demütigung hatte David ja erfahren. Wie gesagt, gesenkten Hauptes war er bei der Flucht den Ölberg hinaufgestiegen. Aber, Vers 4, Gott richtet sein Haupt wieder empor. So steht es hier. Hier ist kein Wort zufällig. Du hebst mein Haupt empor, und zwar ganz empor, bis zu Gottes heiligem Berge. Vers 5. Und darum hat er jetzt Zugang zur Zentrale. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Pforte. Zugang zur Zentrale. Schauen Sie, David war von seinem eigenen Zionshügel vertrieben worden. Aber Gott sitzt immer noch im Regimente und führet alles wohl. Gott sitzt immer noch auf seinem heiligen Berge, in seiner Machtposition und kontrolliert alle Vorgänge. Und jetzt kommt alles darauf an, dass der gestürzte König dem unstürzbaren König aller Könige sein Schicksal anvertraut. Und diesen Zugang hat er, den Zugang zur Zentrale, zur Machtzentrale Gottes. Und er weiß, Gott ist in Control. Er wird souverän entscheiden, was gut für mich ist. Pforte, das steht fest. Und später wird David dann erfahren, wie konkret Gott in diesen Stunden sein Gebet erhört hatte. Aus 2. Samuel 15, Vers 31 erfahren wir, dass er unterwegs betet, dass doch Gott den Rat Ahithophels verhindern möge. Sie müssen wissen, Ahithophel war quasi so der Chefratgeber im Königshaus. Und das war wirklich ein weiser Mann. Und dieser Ahithophel war auf die Seite Absaloms getreten. Und als David nun gesagt wurde, dass Ahithophel im Bund mit Absalom sei, da sprach er, 15:31, Herr, mache den Ratschlag Ahithophels zur Torheit. Etwas, was höchst unwahrscheinlich war, dass das jemals geschehen würde. Aber Gott erhört dieses Gebet. Gott erhört dieses Gebet. Absalom schlägt wieder erwarten den Rat Ahithophels aus. Was hat Ahithophel gesagt? Ahithophel hatte gesagt, so, dein Vater ist müde. Die Krieger mussten improvisieren. Sie machen sich jetzt auf den Weg. Du musst jetzt sofort nachsetzen. Du musst sofort mit deiner Truppe jetzt starten und ihn erwischen, bevor er zur Ruhe kommt. Noch in dieser Nacht. Du musst aufbrechen. Das war ein guter Rat gewesen. Aber Absalom schlägt diesen Rat aus, sofort aufzubrechen. Und dadurch gewinnt David den entscheidenden Vorsprung und eine ruhige Nacht auf der Flucht. Zugang zur Zentrale. Der flüchtende König weiß sich allein von seinem Herrn abhängig und darin gewinnt er die Freiheit zu strategischem Handeln. Also hier haben wir wieder das Ora et Labora Prinzip, ja, bete und arbeite. David legt sein ganzes Schicksal völlig in Gottes Hände, was aber nicht bedeutet, dass er nicht zugleich im Schutz Gottes alle strategischen Möglichkeiten auslotet. Und dann schläft er. Wie uns Vers 6 sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Und David hatte einen guten strategischen Schachzug gemacht. Er hatte nicht alle seine Leute mitgenommen, sondern einen seiner Freunde, Hushai, hatte er gewissermaßen als U-Boot in der Jerusalemer Zentrale zurückgelassen. Der sollte ihn immer informieren. Man hat versucht, so ein Informationssystem zu etablieren. Und dieser Hushai hat dann dem Absalom genau den falschen Rat gegeben. Er hat gesagt, jetzt warte erstmal bis morgen, sammle in Ruhe deine Truppen. Du weißt, wie stark dein Vater ist. Du wirst ihn jetzt so in einer improvisierten Aktion nicht überwinden können. Sammle deine Truppen, schlaft noch eine Nacht und zieht dann los. Und Hushai wusste natürlich genau, dass das der falsche Rat war. Aber diesem falschen Rat hat Absalom geglaubt und so wurde Gottes Gebet erhört. Und David kann ruhig schlafen in dieser Nacht und er wird dann geweckt von Gott. Er wird dann geweckt von Gott, das ist Vers 6. Geweckt von Gott. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Leute, auch der Schlaf zeigt natürlich unsere Abhängigkeit von Gott. Und dass David in dieser Abhängigkeit ruhen kann, ist ein Geschenk. Ja, wir können unseren Schlaf uns nicht selber nehmen. Wir können in der Regel auch nicht selber kontrollieren, wann wir aufwachen. Deswegen brauchen wir einen Wecker. Manche Leute können das, aber so aufzuwachen und sagen, ich wache morgen früh um 5.30 Uhr auf, ich kann es nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass der Wecker oder Gott uns weckt. Jochen Klepper hat dieses Lied geschrieben, er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr. Und Paul Gerhardt hat mitten im 30-jährigen Krieg gedichtet, als sie immer davon ausgehen mussten, dass in der Nacht irgendwelche Räuber eindringen in ihre Wohnung. Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Das schreibt er am Morgen, das ist ja ein Morgenlied, der unser Leben, das er uns gegeben in dieser Nacht so väterlich bedecket und aus dem Schlaf uns fröhlich aufgeweckt. Lobet den Herrn. Das ist 30-jähriger Krieg und das ist Psalm 3, Vers 6. Er weckt mich auf, weil er mich beschützt. Und so dürfen wir auch immer wieder darum bitten, dass der Herr uns weckt und über uns wacht. Und so kann David dann frisch gestärkt seine Flucht fortsetzen. Das lesen wir in 2. Samuel 17, dann also ungemein spannende Passagen, wo er dann mit seinen Leuten wieder weiter aufbricht. Von Bahurim geht es dann rauf nach Mahanaim. Und Gott erhört sein Gebet in einer Weise, jetzt schauen Sie mal, dass zwischen Vers 2 und Vers 7 in Davids Herzen ein drastischer Stimmungsumschwung passiert. Das sehen wir oft in dem Psalm, so eine Entwicklung. Es geht los mit tiefer Angst und Trauer und am Ende steht dann das Loblied. Wie hat er noch in Vers 2 gesagt, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe. Und was sagt er dagegen in Vers 7, nachdem er diese Nacht schlafen durfte, nachdem er den Herrn angerufen hatte, nachdem er ihm sein Anliegen anbefohlen hat? Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich legen. Ja, da sage ich, ja, das sind doch viele noch da. Aber lass sie sein. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Die Gefahr ist ja noch da. Er sagt nicht, naja, sie haben sich wieder verzogen und das sind ja doch gar nicht so viele, wie ich befürchtet hatte. Versteht ihr, Davids Tapferkeit erwächst nicht daraus, dass die Gefahr vorüber ist. Und deswegen heißt der Punkt eben tapfer gegen Tausende. Davids Tapferkeit erwächst nicht menschlich daraus, dass plötzlich das Problem offensichtlich gelöst ist. Er ist ja noch umzingelt von den Feinden. Die vielen sind ja noch nicht weniger geworden. Und es sind möglicherweise Zehntausende gewesen. Aber in Davids Herzen ist viel passiert. Der Herr hat ihm mitten in der Gefahr eine neue Festigkeit geschenkt. Er hat ihm Frieden im Herzen gegeben, trotz der Tausende und Abertausende, die er immer noch gegen sich hat. So wie John Knox gesagt hat, der schottische Reformator, one man with God is always in the majority. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und von diesem sicheren Port aus kann David dann ganz gezielt seine nächsten Gebetsanliegen an den Herrn formulieren. Ich erinnere an den nächsten Gebetstag, den wir vom Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe am kommenden Sonntag, den 27.03. wieder durchführen werden, auch bei uns und in ganz Deutschland, der Schweiz und wie wir inzwischen wissen, auch bis hin nach Spanien und in die USA und nach Paraguay und von wo überall wir Rückmeldungen bekommen durften. Also, ich fasse zusammen. In Vers 7 bis 4 bis 7 zeigt uns David zeugnishaft seine aktuelle Situation, wie Gott ihn bestärkt und wie Gott ihn bis zum heutigen Tage bewahrt hat. Die Festigkeit, Bollwerk für Beter, Zugang zur Zentrale, geweckt von Gott, tapfer gegen Tausend. Und das gibt ihm jetzt den Mut, den Herrn für die Zukunft ganz offensiv anzuflehen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieses dritten Psalms. Die Feinde, die Festigkeit, das Flehen. Es sind nur noch zwei Verse, aber die haben es in sich. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen. Komme über dein Volk, Selah. Also David bittet zunächst, boah, man muss das so offen sagen, um zerschmetterte Zähne. Wir werden morgen nochmal darüber reden, weil es morgen noch ausführlicher erbeten wird, dass bestimmten Leuten eine bestimmte Grenze aufgezeigt wird. Und er bittet das mit einem ganz gezielten Wort. Er sagt, in manchen Übersetzungen steht nur auf, da steht eigentlich wörtlich, stehe auf, Herr. Da steht im Hebräischen das Wort kum, und das bedeutet aufstehen. Und das ist sozusagen eine getroste Kampfansage gegen die Erhebung der Feinde. In Vers 2, da steht nämlich auch das Verb kum. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich. Sie erheben sich gegen mich. Und jetzt in Vers 8 sagt er, und nun erhebe du dich bitte. Wenn die Feinde sich erheben gegen mich, allmächtiger Gott, erhebe du dich für mich. Erhebe dich bitte zu meinem Schutz. Das ist das gleiche Verb. Und damit stellt sich David gezielt in die Tradition von 4. Mose 10, Vers 35, wo wir eine ganz ähnliche Formulierung finden. 4. Mose 10, Vers 35. Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Herr, steh auf. Und wenn die Lade gewissermaßen symbolisch aufgenommen wurde, hat dann Mose das zum Anlass genommen, darum zu beten, dass auch der Herr aufstehen möge, in dem Sinne, dass er sich jetzt in besonderer Weise dieser Situation annehmen wolle. Das ist eine Formulierung, die wir immer wieder in dem Psalm finden, 7, 7, 29, 10, 12 und öfter. Herr, erhebe dich. Und damit betet David darum, dass Gott zum Gericht kommen möge. Herr, komme zum Gericht und wehre dem Bösen. Und darin enthalten als logische Konsequenz ist dann auch die Bitte und die gewisse Erwartung, dass die Feinde von Gottes Leuten und dass die Feinde von Gottes Beauftragten in ihrem zerstörerischen Tun gehindert und gebremst werden. Und hier klingt nun bereits zum zweiten Mal dieser warnende Ton an, den wir schon heute Vormittag hören durften im Psalm 2. Eberhard Dahm hat uns das ja vor Augen geführt, wo die Richter und die Herrscher gewarnt werden. Wo sie gewarnt werden und wo Gott sagt, seid verständig, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen aber, die auf ihn trauen. Und genau dieser Ton begegnet uns auch hier wieder, der warnende Ton. Und dann diese Aussage auf die Backe schlagen, das heißt jemanden demütigen, darum geht es eigentlich, jemanden zu demütigen, wenn man ihm auf die Backe schlug, ihn seiner Autorität zu entkleiden. Herr, mache deutlich, dass sie keine Autorität haben, dass diese Aufrührer gegen das Recht und gegen die Wahrheit gehandelt haben und gegen deinen Willen gehandelt haben und gegen ihre Verantwortung für das Ganze und für das Volk gehandelt haben. Mach es deutlich, Herr, und mache sie unschädlich. Wir kennen alle den Ausdruck vom zahnlosen Tiger. Und darum geht es eigentlich. Die Zähne sollen zerschmettert werden, damit sie nicht mehr beißen können, damit sie nicht mehr zubeißen können. Zerschmettere ihre Zähne, lähme sie, mache sie zu zahnlosen Tigern, dass sie keinen Schaden mehr anrichten mögen. Und neben diese Bitte um zerschmetterte Zähne tritt dann die Bitte um eine geheilte Gemeinschaft. Das ist der letzte Vers. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Und das ist sehr bewegend in dieser Situation. Denn David betet für das Volk, das ihn gerade mit Schimpf und Schande davongejagt hat. Und hier sehen wir wieder, es geht ihm nicht um seinen eigenen Hals, sondern es geht ihm um Gottes Segen für sein Volk, das Gott ihm anvertraut hat und das er immer noch liebt. Und deswegen hat er ja schon am Anfang gesagt, wir wollen kein Blutbad in der Stadt. Lieber flüchten, als zu riskieren, dass hier alles kurz und klein geschlagen wird. Und deswegen wollte er auch keine strategische Instrumentalisierung der Bundeslade. Das ist auch noch eine total spannende Szene. Da hatten seine Mitarbeiter Folgendes angeboten. Der Priester Zadok kam zu ihm, als alles in dieser Fluchtbewegung war. 2. Samuel 16, Vers 25. Aber der König der sagt, lass uns die Bundeslade mitnehmen. Dann sind wir geschützt und wir lassen denen hier nicht diesen Autoritätsposten, dieses Autoritätssymbol. Und was hat David da gesagt? Bringe die Lade Gottes. 2. Samuel 16, 25, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber, ich habe keinen Wohlgefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er mach's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. David legt wirklich sein Schicksal, auch als Herrscher, völlig in die Hände des heiligen Gottes, in dessen Auftrag er König geworden ist. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne Herr dein Erbe. So ähnlich formuliert er es auch im Psalm 28, Vers 8 und 9. Denkt an Paulus, der seine Leidensgeschichte in 2. Korinther 11 beschreibt. Und was ist dann das Schlimmste, was zu allem noch gewissermaßen on top dazukommt? Nachdem er seine Drangsalierungen, seine Folterungen, seine Schiffbrüche geschildert hat. Dann sagt er, und dazu die Sorge um die Gemeinden. Und genau das sehen wir hier bei David, die Sorge um das Volk, die Sorge um die Gemeinde. Darum geht es ihm. Möge es auch uns immer darum gehen. Und nachdem Absalom nun das Volk in einen inneren Bürgerkrieg geführt hat, nachdem er es zerrissen hat, nachdem er alles kurz und klein zu schlagen versucht hat, was da war, kämpft David um die Einheit des Volkes. Und das große Ziel, das über die Zerschlagung der Feinde und über die Einung des Volkes noch hinausgeht, ist was? Rettung. Und das ist eigentlich das entscheidende Wort hier, das taucht dreimal auf. Da steht in meiner Luther-Übersetzung immer, hilf mir. Das steht in Vers 3, er hat keine Hilfe bei Gott, sagen die Feinde. Und David erwidert dann in Vers 8, stehe auf Gott und hilf mir. Und nochmal in Vers 9, bei dem Herrn findet man Hilfe. Da steht im Hebräischen das Wort Jeshua, da steht Rettung. Da steht eigentlich wörtlich Rettung, das Wort, aus dem dann auch Josua und Jesus und so weiter entwickelt wurde. Also, darum geht es. Es geht um Rettung in den Psalmen. Herr, rette mich und rette das Volk. Und rette bedeutet nicht einfach nur, lass uns nochmal davonkommen, sondern rette uns zu dir hin. Rette uns unter deinen Schutz. Rette uns in deine Ewigkeit. Rette uns, dass wir deinen Frieden haben. Und nochmal an dieser Fürbitte, in die Davids Flehen hier mündet, wird überdeutlich, dass diese Verse nicht dadurch entstehen, dass der vertriebene König sich von Rachegedanken mitreißen lässt. Ganz im Gegenteil. Delitzsch hat das sehr fein ausgedrückt in seinem Kommentar. Er schreibt, David denkt dabei, also wenn er hier um Rettung fleht, Jeshua, hilf mir, zunächst an seine eigene Heilsbedürftigkeit. Er wusste, dass er Vergebung der Sünde braucht. Er wusste, dass er unter dem gerechten Urteil Gottes stand. Er wusste das. Aber als ein rechter König kann er vor Gott nicht seiner selbst gedenken, ohne sich mit seinem Volk zusammenzudenken. Und darum bittet er dann für sie. Und seine Imprekationen, sagt Delitzsch, also quasi seine Verwünschungen, seine Bitte um Richten Gottes, richten sich nicht gegen sein Volk, sondern gegen dessen Verführer und ihre böswilligen Partisane. Sein Volk, Klammer auf, das sich so übel hat mitreißen lassen und sich zur Masse machen lassen, Klammer zu. Sein Volk trägt er nach wie vor auf liebenden, fürbittenden Herzen. Die Verführten bedauert er, ohne ihnen zu grollen. Überhaupt verschwinden ihm, indem er für das Volk als Ganzes betet, die Unterschiede. Das Schlusswort dieses Psalms wirft einen hellen Schein in das Tiefste der edlen Seele. Zitat Ende. Das ist schön formuliert von Delitzsch. Und ich habe mich gefragt, wir werden vielleicht morgen nochmal darauf zurückkommen, wie begegnen wir innerlich einem Volk, auch unserem Volk, das sich in weiten Teilen selber zur Masse degradiert? Wie begegnen wir einem Volk, das den Verführern und böswilligen Partisanen, wie Delitzsch sie nennt, willig folgt? Wie begegnen wir den Mitchristen, deren Verhalten uns erschreckt, weil wir den Eindruck gewinnen, sie verstehen nicht ansatzweise, was um uns herum passiert? Kennen wir das Mitleid unseres Herrn, der um die trauerte, die wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten, obwohl sie einen hätten haben können. So jedenfalls ist David gerüstet für den neuen Tag, der ihm wieder schwierige Entscheidungen abverlangen wird und an dem eine weitere Bedrohung auf ihn warten wird. Und ich hoffe, wir können jetzt auch in die Pause gehen und sind dann ebenfalls gerüstet für die Herausforderung des zweiten Teiles.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.